Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Traditionell öffne ich dieses Gespräch mit einem freundlichen, aber bestimmten Hallo.
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 Es ist auf jeden Fall schon mal ein markantes Hallo, das freut mich. Ich weiß noch nicht genau, worum es geht und wer du bist. Darfst du mir deinen Namen, also deinen Vornamen verraten oder verrät er schon irgendwas über dich?
Du darfst mich gerne Mike nennen.
Mike. Freut mich. Sebastian ist mein Name. Und damit ich herausfinde, warum wir miteinander sprechen und wer du vielleicht bist, gibt es so drei Hinweise aus der Redaktion. Das hier ist der erste.
Aus Ende. Burnout.
Burnout kommt aus der Kernphysik, ein Begriff, der bezeichnet Kernbrennstäbe, die aufgrund zu geringer Kühlung oder zu hoher Wärmeentwicklung durchbrennen. Und dieser Begriff ist übersetzt worden auf die menschliche Psyche.
Okay. Es geht um Burnout offensichtlich, was ja, soweit ich weiß, noch immer keine diagnostizierbare Erkrankung ist, aber ein Zustand, den immer mehr Menschen erleben, weil möglicherweise arbeitsmäßig zu viel wird, privat zu viel wird, alles Mögliche zu viel wird und man nicht so richtig auf sich selber achtet. Ist das etwas, mit dem du thematisch zu tun hast?
Ja.
Ja, weil du da in der Theorie mit zu tun hast oder weil du es vielleicht auch selber erlebt hast?
Beides.
Beides. Okay, dann nehmen wir hier mal den zweiten Hinweis.
Der Dampf aus der Tasse steigt in meine Nase und ich spüre, wie sich kleine Tropfen in meinem Bart verfangen. Hotelzimmer, Indien, ruhiges Atmen, heißes Wasser in meiner Kaffeetasse. Wie zur Hölle bin ich überhaupt hier hingekommen?
So, also ich habe von Anfang an einen Verdacht gehabt, weil deine Stimme mir so seltsam vertraut vorkommt jetzt. Wo ich die Stimme jetzt hier gerade nochmal am Stück gehört habe, ja. Ich muss diesen Verdacht jetzt äußern, weil ich glaube, ich weiß, wer du bist.
Ja, da hätte ich mich ja gar nicht so zusammen, so einsilbig zusammenreißen müssen vorher.
Ich habe mir schon gedacht, schon dass so du das deswegen tust.
Wenn ihr schon so ein Tonbeispiel jetzt abspielt, das ist ja okay.
Na gut. Okay, wenn du Mike bist, dann bist du Michael wahrscheinlich in deutscher Version. Michael Kurt.
Richtig.
Und du bist Curse.
Genau.
Ha! So,
freut
mich auch. Und das ist insofern relativ einfach für mich gewesen, weil erstens hast du eine wahnsinnig markante Stimme und eine sehr schöne Stimme, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Das heißt,
vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Das heißt, ich glaube, ich würde dich auch unter vielen heraus erkennen. Zweitens haben wir schon miteinander geredet. Also wir sind uns schon mal begegnet. Ich weiß gar nicht genau, wo in diesem Sender sind wir uns, aber auf jeden Fall schon mal begegnet.
Wahrscheinlich bei unser beiden vorherigem Sender, ne?
Auch da
wahrscheinlich sind wir uns bei
genau.
Da schon mal über den Weg gelaufen.
Auch da sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine gemeinsame lange Geschichte, aber ich glaube, wir haben auch schon mal in dieser Sendung miteinander geredet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht auch einfach nur in diesem Sender. Ist ja auch wurscht, weil jetzt haben wir die Möglichkeit, uns mal lange und in Ruhe zu unterhalten, weil wir haben eine gemeinsame Stunde vor uns. Das freut mich sehr.
Und sehr, sehr schön. Super.
Man kennt dich aus... Also wir haben noch einen Hinweis. Interessiert dich?
Ja, lass mal, lass mal hören, ja? Genau.
Okay,
komm. Dann mal hören, wie obvious es jetzt wird.
Okay, das wäre der dritte Hinweis gewesen.
Am liebsten würde ich die meisten vom Main sein. Zerknüllen in tiefe Schweigen gehüllt. Das lautloseste Brüllen noch gibt sein. Es führt, dann braucht sein.
Naja, gut. Ich würde sagen, spätestens danach wäre es auf jeden Fall klar gewesen. Ne? Das war aber ein einfaches Game heute mal, aber ist ja auch
ja,
schön.
Okay.
Ne?
Ist auch okay.
Ja, ist auch okay. Genau, man kennt dich einmal deswegen, ne? Wegen deiner Musik. Du hast, also man kann schon sagen, du bist einer der großen Deutschrapper in der großen Deutschrap-Zeit gewesen. Also whatever that means, also es ist immer noch eine Deutschrap-Zeit, aber die ist jetzt ein bisschen anders als die vielleicht, in der du sehr aktiv gewesen bist. Und dadurch kenne ich wahrscheinlich die meisten Menschen. Du bist aber auch jemand, der sich mit dem Thema, das weiß ich, weil ich dir auf Instagram folge, Achtsamkeit oder so Self-Care-Geschichten intensiv auseinandersetzt. Das kannst du bestimmt viel besser beschreiben als ich. Vielleicht tust du das einfach mal. Was genau machst du auf Insta?
Erstmal Dankeschön, dass du mir auf Instagram folgst.
Sehr gerne.
Yes.
Ja, ich bin nicht der Einzige, so viel kann ich dir verraten.
Danke dir. Und was ich mache ist, ich bin systemischer Coach, das ist eine bestimmte Form von, sagen wir jetzt mal, psychologischer Arbeit. Mhm. Und ich beschäftige mich, weil ich das selber in meinem Leben so, weil mich das so krass selber unterstützt hat und mir so sehr geholfen. Da beschäftige ich mich sehr viel mit Meditation. Mhm. Und da ist das Thema Achtsamkeit, was man jetzt so oft, diesen Begriff, den man so oft um sich wirft, ist halt ein Aspekt davon. Ne? Wie schaffe ich es, trotz der ganzen Ablenkung und trotz dem ganzen Hin und Her und vielleicht auch trotz dem Stress und auch trotz der Sachen, die mich eben auch mal ja wirklich in so eine Art Burnout getrieben haben. Mhm. Wie schaffe ich es, damit umzugehen? Wie schaffe ich es irgendwie, ja, ich glaube, ein bisschen ruhiger und entspannter und ein bisschen aufmerksamer durchs Leben zu gehen? Und damit beschäftige ich mich. Darüber habe ich einen Podcast, habe ich jetzt zwei Bücher geschrieben und ja, und quatsch mit dir jetzt auch darüber.
Verrückt. Und du hast es gerade schon gesagt, das ist auch die Connection zu dem, was wir ganz am Anfang gehört haben, also den ersten Hinweis, das Thema Burnout. Du hast sowas auch selber erlebt und das war quasi so ein bisschen die Initialzündung, um ja diesen zweiten Schwerpunkt in deinem Leben, also das ist ja mittlerweile was, wo du dich wirklich intensiv mit auseinandersetzt, ne? Da wurde der quasi geboren, mehr oder weniger, ne?
Ja, es gab viele, oder sagen wir mal, es gab mehrere Momente oder mehrere Auslöser eigentlich. Mhm. Und wie das ja so oft ist, eigentlich gibt es immer nur im Hollywood-Film sowas, dass man so einen Schlüsselmoment hat, wo auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, man an der Klippe steht und dann sich doch entscheidet oder irgendwie eine Plakatwand sieht und da steht irgendein Wort drauf. Man denkt sich, ja, jetzt ändere ich mein Leben. Aber wie es eigentlich in der Realität meistens ist, wir sind meistens alle sehr gut da drin, uns mit den Sachen im Leben, die nicht so gut laufen und den Problemen, die wir haben oder den Ängsten, schon eine ganz schön lange Zeit rumzuplagen und die mit uns zu tragen und die zu verdrängen und zu sagen, ach, wird schon und ich trinke mal ein Bier und ich quatsch mal mit Kumpels und ich mach mal bla und ich kompensiere das, ja, gehe irgendwie viel ins Kino oder keine Ahnung was. Und so war es bei mir auch. Ich habe das wirklich einfach auch jahrelang, jahrzehntelang wahrscheinlich mit mir rumgetragen. Und versucht durch Karriere, durch Erfolg, durch, keine Ahnung, ne, die typischen Sachen, auch Party und so weiter, einfach zu kompensieren, dass es mir eigentlich in stillen Momenten oft nicht wirklich gut geht. Und es war bei mir eher so, dass sich das so sehr angestaut hat über die Jahre, dass ich dem irgendwann nicht mehr entfliehen konnte. Ich musste dem irgendwann ins Gesicht schauen. Denn sonst, glaube ich, ja, hätte es vielleicht wirklich kippen können bei mir im Leben. Und genau, deswegen habe ich halt irgendwann, nachdem ich versucht habe, auf 10 verschiedene Arten und Weisen das zu verdrängen oder zu kompensieren, ja, habe ich irgendwann gesagt, okay, gut, es geht so nicht weiter. Ich wusste aber nicht, was ich dann machen soll. Ich vor 10, 15 Jahren war dieser Themenbereich, ne, Mental Health und oder Depression und so weiter, das waren ja fast Unworte, ne? Also wenn man damals zum Psychologen ging, war das in den vielen Kreisen schon fast so pathologisch, ja. Ah, bei dem stimmt garantiert irgendwas nicht.
Ja, und wahrscheinlich wird es nicht einfacher, wenn du so im Mittelpunkt standest, so in der Öffentlichkeit stehst,
genau,
wie du das tust, so, ne, dann hast du halt gleich irgendwie einen blöden Stempel, der ja totaler Quatsch ist, weil, hey, du kümmerst dich um dich selber, so, ne?
Absolut, ja, und zu der Zeit, wo ich auch sehr mit mir selbst gestruggelt habe, da war ich sowieso schon irgendwie, ja, der Fuzzi mit den Lyrics über die Ex-Freundin und da war das nicht so irgendwie, wie man jetzt in jedem zweiten Deutschrap-Song irgendwie auch wirklich hören kann, okay, ich habe Probleme und ich kümmere mich um mich selbst und ich bin in der Self-Care und Mental Health und so weiter. Das war damals nicht so. Mein Weg, diese Entscheidung zu treffen, war ziemlich lang und dann habe ich ihn irgendwann getroffen. Aber da sind wir schon an einem guten Punkt zu sagen, dass sich echt einiges geändert hat in den letzten 15 Jahren und ich das wahnsinnig gut finde, dass man so öffentlich jetzt über diese Sachen sprechen kann und dass so viele Dinge zur Verfügung stehen. Du hast eben Instagram gesagt, ne? Du kannst heute, natürlich ist jetzt das Folgen eines Instagram-Accounts ersetzt keine Therapie, ne? Und auch kein Podcast ersetzt eine Therapie. Aber zumindest sind die Hemmschwellen viel geringer geworden und darüber bin ich so froh. Das ist so gut für so viele Menschen.
Ja, es wird einmal angesprochen, ne? Also durchs Sprechen sprichst du es ja quasi an, so, ne? Und vor allen Dingen kann man auch Impulse mitnehmen. Also, ne? Also du kannst halt dir irgendwie selber mal überlegen, wenn du Geschichten hörst von anderen Menschen oder überhaupt dich so ein bisschen über dieses Thema dann informierst, so auch mal in dich selber hineinhören und vielleicht irgendwas feststellen, was du sonst irgendwie nicht festgestellt hast oder dich einfach mit dir auseinandersetzen, was wir eh wahrscheinlich viel zu wenig tun, so, ne?
Ich glaube, der größte Punkt ist einfach, dass du dir selbst das irgendwie erlaubst und nicht das Gefühl hast, boah, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich ganz weird und dann bin ich ganz anders als alle anderen und dann komme ich gar nicht mehr klar in meinem Freundeskreis, sondern so das Gefühl hast, ja, mal gucken, ob ich das mache oder nicht, aber wenn ich es machen würde, dann wäre es zumindest irgendwie normal, weißt du? Super.
Vielleicht nochmal ein bisschen zurück in die Jahre sein, wo du den Mega-Erfolg hattest, oder die ja wahrscheinlich auch so ein bisschen die Verdrängungsjahre gewesen sind, so wie ich das richtig verstanden habe. Weil es war so Mitte der 90er, würde ich sagen. Ne?
Oh nein, das denken alle, das ja? ist aber zu früh. Mitte der 90er habe ich so mein erstes Feature gemacht und so. Also bei mir, mein erstes Album kam 2000 raus.
Ah, okay.
Und bei mir war es wirklich so die Zeit zwischen 2000 und 2010.
Hm. Das heißt, Mitte der 90er, das sind dann eher so die Leute, die dann dich vielleicht auch beeinflusst haben. Irgendwie, weiß ich nicht, Fettes Brot, Fischmob oder, weiß nicht, Dendemann. Waren die das Mitte der 90er? Boah, es schwimmt alles, ey.
Ja, ja, ich weiß. Das ist so, man schmeißt so. Ja. Aber das ist ja auch cool. Man schmeißt ja. so, es gibt so wie so eine Art goldene, die erste goldene Zeit im deutschen Rap. Und es fing, glaube ich, so also für die meisten Leute fing das, glaube ich, so irgendwie 97 oder sowas an und ging dann so bis 2001, 2002. Und das war so die Zeit, wo halt irgendwie ne, am Anfang dann halt irgendwie Freundeskreis und oder die massiven Töne und solche Leute oder weiß ich nicht, 5-Sterne-Deluxe und solche Leute halt rauskamen. Ja. Und dann kam so Anfang der 2000er eben die zweite Welle, das war Sammy Deluxe.
Ja.
Und ich war zum Beispiel total. Ich komme aus Minden, das ist eine relativ, sagen wir mal, es ist natürlich die coolste Stadt der Welt, aber es ist eine,
natürlich.
Aber es ist absolut, aber es ist natürlich von der Größe relativ überschaubar, sagen wir mal.
Aber es hat einen Bahnhof, ich kenn's von
ja,
Zugaufschriften.
Ja. Mittlerweile hält da sogar ein ICE, das ist auf jeden Fall richtig nice.
Respekt.
Ja, danke schön. Macht mir einiges leichter so vom Pendelverkehr. Und deswegen hatten wir jetzt nicht so eine krasse Szene wie jetzt irgendwie Stuttgart oder Hamburg oder Berlin oder so.
Mhm.
Und deswegen haben wir sehr viel abgehangen mit Leuten aus anderen Städten. Also wir waren oft so zum Beispiel in Heidelberg und haben sehr viel mit den Stieber-Twins irgendwie gemacht, wenn den Leuten das noch was sagt. Und wenn nicht, wenn ihr euch ein kleines bisschen für Deutschrap interessiert und für Deutschrap-Geschichte, ey, bitte hört euch die Stieber-Twins an und Cora E. Das ist wirklich einfach absoluter Wahnsinn.
Mhm.
Und das sind so die Leute, die mich dann, als ich so gerade irgendwie so meinen Plattenvertrag bekommen habe oder auch davor die ein, zwei Jahre wirklich so echt geprägt haben. So.
Mhm. Wie ist denn das dann passiert, dass du in diese zweite Welle mit hineingeschwappt bist? Weil also in Minden rumhängen ist es dann wahrscheinlich offensichtlich nicht gewesen, aber wahrscheinlich auch nicht in Heidelberg rumhängen. Also wie bist
weniger
du
rumhängen.
Ja, genau.
Weniger rumhängen, mehr machen. Genau. Also das Ding ist, ich habe einfach irgendwann, ich habe immer auf Englisch gerappt, ne? Weil für mich war so, deutscher Rap ist cool, aber ich weiß nicht, ich will nach Amerika und ich will irgendwie, weiß ich nicht, mit Nas und Big Daddy Kane irgendwie Musik machen und so.
Ja.
Ne? Er hatte so den großen Traum der internationalen Karriere.
Mhm.
Und irgendwann habe ich dann aber lustigerweise in Amerika angefangen, auf Deutsch zu rappen und habe dann so meine ersten Songs auf Deutsch aufgenommen und bin dann über Freunde von mir, ich kannte jemanden, der jemanden kannte und so weiter, wie es so ist, bin ich auf so einer großen Hip-Hop-Jam gelandet. Das gab es damals so in den 80ern und 90ern in Deutschland und das war so quasi wie die Szene-Treffen. Ne?
Mhm.
Da waren irgendwie die Rap-Gruppen, aber da waren halt auch irgendwie Graffiti-Maler und Breaker und verschiedene DJs und irgendwie die Leute sind aus ganz Deutschland immer angereist. Das war wirklich, heute könnte man Filme darüber drehen.
Mhm.
Also es war wirklich so eine mega romantische, also auch gar nicht also auch hart teilweise, ne? Aber es war wirklich einfach diese Hip-Hop-Kultur in ihrer pursten Form. Und da habe ich dann halt zum ersten Mal die Stiebers, Cora E. und verschiedene Leute, die Firma und so weiter kennengelernt und denen halt so wirklich auf blöd gesagt, ey, ich habe hier ein paar Songs dabei, komm mal bitte mit und hör dir die mal an. Und damals, dadurch, dass das alles relativ nah beieinander war, wenn dann einer gebürgt hat und gesagt hat, ich kenne den Typen, der ist zwar erst 17 und irgendwie, weiß ich nicht, sieht aus wie keine Ahnung was von der Müsli-Packung, aber hör dir das mal an. So, weißt du? Und dann bin ich da reingetigert in den blauen, kaputten Polo von Martin Stieber, glaube ich, war das, und hab meine Kassette dann vorspielen dürfen.
Es ist echt ein Filmstoff, so, ne? Es ist so eine Filmstory.
Ja, das ist wirklich, und ich habe mich auch gefühlt so, ich war natürlich des Grauens aufgeregt und so weiter, ne? Und ich saß da halt auf der Rückbank und vorne, also die Stieber-Twins, wenn man weiß, wie die aussehen, das sind halt Zwillinge, die wiegen beide ungefähr, weiß ich nicht, ich möchte denen jetzt nicht Unrecht tun, aber schon knapp 100 Kilo, sagen wir mal, sind schon so ein bisschen Tiere. Ne?
Also nicht zusammen, sondern einzeln, ja.
Einzeln, ja. Die saßen dann vorne und ich saß irgendwie hinten so ein bisschen zusammengefercht auf der Rückbank und dann hören die irgendwie mein Tape und haben die 3 Songs durchgehört und dann haben sie den, sind sie ausgestiegen, haben so den Vordersitz vorgeklappt und mich so rausgelassen aus meinem kleinen Räumchen. Mhm. Und dann haben die mich beide in den Arm genommen und haben gesagt irgendwie so, ey, das, was du machst, ist die Zukunft von deutschem Rap, ey, herzlich willkommen und jetzt geht's los, jetzt machen wir was zusammen.
Krass.
So. Und das war wirklich so, wow. Und von dem Moment an ging alles ganz schnell. Also dann war es wirklich so, ich habe Gastauftritte gehabt auf verschiedenen Alben von verschiedenen Leuten. Auf einmal kam die halbe deutsche Hip-Hop-Szene bei uns irgendwie in Minden vorbei. Ja. Ich bin dann auf einmal mit der halben deutschen Hip-Hop-Szene durch Minden gelaufen und alle waren so, hä, was denn jetzt passiert? So. Mhm. Und genau, und dann haben wir halt losgelegt. Und ich liebe diesen Spruch, Glück haben bedeutet, dass eine Möglichkeit auf gute Vorbereitung trifft. Das heißt also, Glück ist nicht nur irgendwie, ja, ich laufe einmal die Straße entlang, oh, da stehen die Stieber-Twins, sondern Glück haben heißt halt, ich laufe die Straße entlang und da stehen die Stieber-Twins und ich habe aber die letzten 10 Jahre hart gearbeitet und habe den Song ready und habe die Sachen ready und kann wirklich diesen Moment verwandeln, weißt du? Und so war das in dem Moment, ne? Also wir hatten natürlich schon jahrelang irgendwie gearbeitet und Mucke gemacht und so weiter, aber das war so, dann ging es los. Und das war so 96, 97 war das ungefähr. Mhm.
Und dann hat es auch nicht mehr so wahnsinnig lang gedauert, ne? Wenn du sagst, irgendwie Anfang der 2000er bist du dann mitgeschwommen in der zweiten Welle, bist du dann auch wirklich alleine auf den, also mehr oder weniger alleine, auf den großen.
Ich bin nicht nur mitgeschwommen, mein Lieber, ich habe das Wasser getreten, um so, die Welle zu kreieren.
So, das wollte ich hören. vielleicht kannst du uns da auch noch so ein bisschen mitnehmen, weil ich finde es halt irgendwie ganz spannend, weil es ja das ist, was man, glaube ich, auch ein Stück weit will als Musiker, als Künstler, als Musikerin, als Künstlerin, dass man gehört wird, ne? Dass das eigene Werk gewertschätzt wird, weil man hat ja was zu sagen und dann ist es ja auch gut, wenn Leute zuhören, wenn man was sagt. So. Auf der anderen Seite ist es dann am Ende auch ein Stück weit der Auslöser für das gewesen, über was wir gleich noch sprechen werden, nämlich wenn der Druck zu viel wird. So, ne? Aber wahrscheinlich hast du es erstmal total gefeiert, auf dieser Welle zu stehen, die du selber angetreten hast. So, ja?
Ja, na klar. Guck mal, ich wollte das immer machen. Also ich habe in der 5., 6. Klasse habe ich angefangen zu rappen. Und ich wollte immer Rapper werden. Das war mein Traum. Also es war irgendwie, lustigerweise, mein Backup-Plan, falls, also mit der 3%igen Chance, dass es für so einen kleinen Jungen aus Minden nicht klappen sollte, irgendwie, ne, internationaler Rap-Star zu werden,
ja.
Da hatte ich mir überlegt, wenn das nicht klappt, studiere ich Psychologie.
Ah, was?
Das heißt, es liegt auch gar nicht so, alles gar nicht so weit entfernt voneinander.
Ja.
Aber auf jeden Fall war mein Traum. Und als ich dann mein erstes Album veröffentlicht habe, meine erste Tour gespielt habe und so weiter, und das ist das Verrückte, ich habe dann meinen Traum gelebt. Aber, und das war mega krass, aber gleichzeitig war das schon von Anfang an bei mir immer so, da gab es immer so die andere Seite der Medaille. Es war irgendwie Fluch und Segen, so gleichzeitig. Und,
was ja auch irgendwie klar ist, ne? Also ich meine, wenn du dann auch vor vielen Leuten spielst, wenn Leute das geil finden, was du machst, dann entsteht natürlich auch irgendwie ein Druck. Ich habe letztens hier auch in deinen Sonntag mit Alice Merton darüber gesprochen, wie das ist, halt immer performen zu müssen. Ne? Also du musst dann halt, wenn du gerade auf Tour bist, musst du halt auf diese Bühne rauf und die Leute erwarten halt dann in dem Moment, dass du es halt auch geil findest. Und wahrscheinlich funktioniert es in 90% der Fällen, dass du dann auch switchen kannst du, so, aber es gibt dann ja auch die Momente, wo du dann vielleicht einfach gar nicht da stehen willst, so, ne?
Ja, die Momente gibt's. Ich war ja jetzt nicht irgendwie, oder bin ja auch nicht, jetzt weiß ich nicht, Herbert Grönemeyer oder sowas, ne, der jetzt irgendwie nirgendwo in den Lidl gehen kann, ohne dass die Leute irgendwie ausrasten oder so. Ne? Also so war es ja nun wirklich nicht bei mir, aber ich konnte nicht wirklich ins Kino gehen, weil ich halt wusste, die Leute erkennen mich, setzen sich neben mich und quatschen den ganzen Film über mit mir. Ich konnte mich nicht irgendwo entspannt in die Bar setzen mit einem Date und irgendwie einen Cocktail trinken, weil die Leute sind gekommen und haben irgendwie gequatscht. Oft gab es da auch keine wirklichen Grenzen. Also es war auch jetzt nicht so, dass jemand kommt und sagt, hey, ich finde deine Musik cool, danke schön, ciao. Mhm. Was ja super, was ja mega ist. Sondern es war oft so, dass die Leute halt so, ja, hier, ich will dir jetzt was erzählen. Und ich so, hey, Entschuldigung, ich sitze hier gerade mit dem Date. Ja, nee, aber hey, sag mal nicht so. Und was bist denn du für einer? Arroganter und bla. Und jetzt, ey, was? Und dann ging's los, ne? Mhm. Oder teilweise auch, dass die Leute, ja, teilweise auch es gab da auch eine Zeit im deutschen Rap, wo es sehr, sehr, sehr aggro und sehr hart war, ne? Und da war es auch teilweise so, dass ich auf der Straße, also ich bin ganz normal über die Straße gelaufen mit der Einkaufstüte in der Hand und haben die Leute mich von der anderen Straßenseite angeschrien. Mhm. hey du Pisser und bla und dies und das und bla, einfach so, ne, und Textzeilen von anderen Rappern zitiert, die jetzt schlecht über mich geredet haben. Mhm. Ja.
Was ja so ein bisschen zum guten Ton gehörte irgendwie auch, ne?
Also ja, genau, und das Problem ist auch, ich springe jetzt ein bisschen von Thema zu Thema, ich komme gleich zurück.
Das ist völlig
das
okay.
Problem ist auch, zum Beispiel, für mich nie so gewesen, dass irgendein anderer Rapper auf einem Song sagt, ja, der ist das und das und so weiter, ne? Weil das war nie das Problem. Das Problem war, die ganze Horde von den Leuten, die den Song gehört haben, die das dann über Jahre irgendwie auf der Straße umgesetzt haben, was diese Person so nebenbei mal in einem Song gesagt hat. Also mein Problem war nicht, XY disst mich und sagt, Kürz ist ein Pisser, sondern mein Problem war, dass dann so viele Leute mir auf der Straße begegnen, sie gesagt, von der anderen Straßenseite halt gerufen haben, hey, Kürz ist ein Pisser, guck mal und so, weißt du? Und dann ist halt so, Alter, ich war da halt Anfang 20.
Ja.
Ich hatte keine, so sagen wir mal, Mentorinnen oder Mentoren, die sowas Ähnliches schon mal erlebt haben, die mir irgendwie hätten sagen können, pass auf, geh damit so um, mach das so und so weiter. Ich stand damit wirklich irgendwie alleine da. Und mein Management oder mein Label, obwohl das alles ganz tolle Menschen sind, niemand hatte selbst irgendwie diese Erfahrung, niemand konnte mir da Guidance geben. Alle haben immer nur gesagt, ja, ja, mach dir keinen Kopf und schreib bitte den nächsten Song. Ja. Ich hatte halt niemand in meinem Umfeld, der mir irgendwie dabei helfen konnte, mit der Situation umzugehen. Und ich bin halt einfach auch, was manche Sachen angeht, auch einfach ein sensitiver Mensch. Mhm. Und dann kann man irgendwie nach außen die harte Fassade aufbauen. Und das habe ich auch wirklich sehr gut immer gemacht. Aber irgendwann kratzt es dann doch.
Halt. Ja.
Und das größte Problem, was ich dann tatsächlich hatte, und jetzt kommen wir wieder zum Stigma, ist Folgendes. Ich habe mich die ganze Zeit für all diese Dinge unglaublich geschämt, weil ich nämlich immer gedacht habe, was bist du für ein undankbarer Penner?
Das ist ja das, was drinsteckt, wenn Leute dir sagen, ey, scheiß drauf, komm, lass mal vergessen. Das ist ja so irgendwie so dieses, ey, du bist so wahnsinnig erfolgreich, ey, steck's halt weg. So, das ist, feier den Fame, alles andere ist doch eigentlich egal. So.
Ja, voll. Ja, und halt, ja genau. Und ich selber habe dann halt irgendwie wirklich auch gedacht, ja, ich darf da gar nicht drüber reden, ich darf das gar nicht sagen, weil das ist Schwäche und dann bin ich undankbar und so weiter und so fort. Und ich glaube, das war wirklich so ein bisschen der entscheidende Faktor, der dann echt zu Problemen geführt hat, nämlich dieses Gefühl, das darf nicht so sein, ich darf mich nicht so fühlen, das ist nicht in Ordnung, ich bin dann schlecht und so weiter. Und das hat dann bei mir wiederum ganz andere Sachen ausgelöst, die irgendwie viel tiefer gingen und viel älter waren, und da hat dann irgendwelche inneren Sachen bei mir rausgeholt, die gar nichts mit Mucke zu tun haben, und dann kam ich in Teufels Küche, sagen wir mal. Ja. Genau, aber es war ein bisschen auch dieses Stigma.
Wann hast du irgendwie realisiert, dass da gerade irgendwas Ungesundes passiert, was du eigentlich gar nicht so willst?
Es war mir schon vor meinem ersten Album bewusst. Guck mal, meine allererste Single, so, die heißt Wahre Liebe. Und da sage ich schon irgendwie drauf so, ey, ihr wisst nicht, wer ich bin. Und ihr seht nur, quasi, ihr seht nur das von außen. Und weißt du, glaubt ihr an die wahre Liebe? Glaubt ihr wirklich, dass die Menschen da blieben, wenn die Fassade fiele? Aber bis ich mir das wirklich eingestanden habe, so, das hat dann 10 Jahre gedauert.
Und so blöd es ist, so ein innerer Konflikt kann ja natürlich auch zu kreativen Output führen. Ne? Also da kann man natürlich irgendwie so aus Machersicht sagen, hey, gut, dass du was zu sagen hast. Besser, als wenn du nichts zu sagen hättest. So.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite muss ich heute auch wirklich ganz deutlich sagen, also mir geht es heute wirklich besser. Das heißt nicht, dass mein Leben mega cool ist immer, aber mir geht es wirklich besser und ich gehe ganz anders mit all diesen Dingen um, und das hat sich wirklich was verändert, und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ich habe das Gefühl, ich bin genauso, wenn nicht sogar mehr kreativ als früher.
Also du hast immer noch was zu sagen auf vielen verschiedenen Ebenen und du machst immer noch Musik, ne?
Ja, und ich glaube auch, dass dieses Stigma vom leidenden Künstler, ne, oder von der leidenden Künstlerin, das ist auch nicht so cool, das ist auch nicht so gut. So diese Romantisierung davon, dass dort jemand irgendwie den Weltschmerz aus sich herauspresst und das dann irgendwie das ist, was das Tolle und zu Romantisierende an der Kunst ist, weißt du, das ist nicht notwendig, glaube ich. Liebe Künstlerinnen und Künstler da draußen und liebe Menschen da draußen, ihr könnt auch authentisch sein, wenn ihr auf euch achtet. So, glaubt mir.
Lass uns, um das vielleicht ganz kurz als Anführungszeichen Vorgeschichte abzuhacken.
Voll. Noch lass uns über schöne Dinge reden. Auf den Sonntagmorgen alle voll so, ey, gerade hat das Croissant noch geschmeckt, aber jetzt ist richtig, jetzt ist Ebbe. So.
Ich wollte eigentlich gerade mit dir noch quasi deine Geschichte zu Ende bringen. Ist natürlich Quatsch, weil wir reden ja noch miteinander, weil die Geschichte ist nicht zu Ende. Aber wo ist der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, du hast gesagt, langer Prozess, eigentlich schon von Anfang an immer begleitend so. Na, wo hast du gesagt, so, ey, jetzt muss ich irgendwie was tun hier? Ich brauche vielleicht auch Hilfe von extern oder so.
Ich glaube, wirklich der entscheidende Punkt war die Hilfe von extern. Also so blöd, wie es klingt. Und das habe ich auch 2-3 Anläufe gebraucht. Also ich habe mich dann irgendwie im Internet irgendwie welche Psychologen haben einen freien Platz und bin dann bei irgendeiner Psychologin gelandet. Und das muss man auch mal dazu sagen, es ist schon schwer genug, einen Platz zu bekommen, ne? Also einen Therapieplatz zu bekommen, was ein absolutes Unding ist. Und da wünsche ich mir auch, dass die neue Regierung jetzt da wirklich grundlegend was ändert.
Das ist ja wahrscheinlich schwer genug, um sich einzugestehen, okay, komm mal, ich mache das jetzt, ich überwinde mich jetzt und jetzt greife ich zum Telefonhörer und dann greife ich nochmal zum Telefonhörer und nochmal und höre die ganze Zeit nur, ach nee, ja, 2024 vielleicht genau. So. Ne?
Richtig, ja. Richtig. Das ist so, als ob ich ein gebrochenes Bein habe und jeder Arzt oder jede Ärztin sagt zu mir, ach du, das gucke ich mir in 2 Jahren an. Ja, bei einem gebrochenen Bein würde es niemandem einfallen.
Voll.
Also, da muss ich was ändern. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwie einen Termin. Und dann ist ja der Punkt, und bei allem Respekt und bei aller Liebe, es ist ja jetzt nicht jeder Arzt super und nicht jede Psychotherapeutin ist super. Und ich saß dann zum Beispiel auch irgendwie 4-5 Sessions bei einer Person, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ey, also ist das jetzt deren Ernst? Also es war schlimm. Also es war richtig schlimm. Es ist schon schwer genug, einen Platz zu finden. Und dann kann man sogar auch Pech haben und an eine sehr seltsame Person geraten. Mhm. Also da muss ich wirklich was tun. Also ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um dann letztendlich jemanden zu finden, mit dem ich wirklich einen guten Austausch hatte und der mich sehr intensiv begleitet hat. Aber da kamen dann mehrere Faktoren zusammen. Die Person hat gestimmt und ich war aber auch wirklich, also mein Leidensdruck war so groß, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich keine Alternative, ich gehe jetzt all in und los geht's und so, ja, mach mich platt, so nach dem Motto. Ne? Irgendwie, ich heb die Arme hoch in die Luft hoch und sag, ey, ich kann nicht mehr. Wie geht's weiter? Und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache erstmal keine Mucke mehr. Ich habe so einen Text auf meiner Homepage geschrieben, habe gesagt, ey Leute, ich bin erstmal raus, ob es nochmal irgendwann ein Curse-Album geben wird oder nicht, keine Ahnung. Kann ich mir aber jetzt überhaupt keine Gedanken drüber machen. Vielen Dank, ich bin erstmal raus. Und habe keine Auftritte mehr gespielt, habe meine Verträge quasi auslaufen lassen, habe meine Wohnung gekündigt, bin in irgendwie eine Einzimmerbude gezogen und habe einfach gesagt, keine Ahnung, so geht's nicht weiter. Und ich wusste ja nicht, weißt du, ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, wie macht man sowas?
Ja.
Es gab ja schon wieder irgendwie kein Vorbild oder sowas, ne? Wie macht man das? Dann habe ich das dann halt einfach irgendwie quasi probiert. Und zum Glück war das für mich echt gut.
Also ein wirklicher Reset, ja. Einmal alles neu, so mehr oder weniger. Was man sich ja auch erstmal trauen muss, wenn man in so einem, ja, auch eigentlich ja bequeme Umfeld ist, ne? Also wenn man irgendwie Musik macht, die gehört werden möchte, so wo man sein Geld mit verdient und so weiter, muss man sich ja dann auch erstmal trauen zu sagen, okay, ich gehe da real und auch emotional irgendwie mal eben raus und guck mal, was passiert.
Voll. Und trotz diesem Reset war ich ja immer noch in einer Situation, in der ich mir das erlauben konnte. Und ey, die meisten Menschen können das halt nicht machen. Und deswegen ist auch da wieder der Punkt, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute eben nicht irgendwie alles hinwerfen müssen und ihre Wohnung kündigen und ihr Auto irgendwie bla und so weiter, um sich um ihre mentale Gesundheit zu kümmern. Das muss eine Ausnahmesituation sein. So, weil das klingt auch wieder so ein bisschen romantisch, ne? Aber das kann ja auch nicht normal sein, ne? Sondern es muss auch anders gehen, es muss auch normaler sein.
Wobei es ja eigentlich cool wäre, wenn man zum Arzt gehen könnte und sagen könnte, hey, pass auf, das und das ist mein Problem und der sagt, okay, komm, ich schreibe dich mal 3 Wochen krank oder einen Monat krank wegen Burnout und das ist ja immer noch ein Problem, also da müssen Ärzte ja Umwege finden, Ärztinnen und Ärzte, weil Burnout ja nicht diagnostizierbar ist oder nicht als Diagnose irgendwo drunter stehen kann, wenn ich das richtig erinnere oder hat sich das mittlerweile geändert?
Das weiß ich, um ganz ehrlich zu sein, nicht. Denn Burnout ist auch, glaube ich, Burnout ist vielleicht auch ein bisschen so wie so eine Art, ich glaube, da macht man so, also ist auch überhaupt nicht schlecht, aber ich glaube, Burnout ist auch, man macht so irgendwie eine Verpackung.
Ja.
und dann steht dann außen Geschenk. Mhm. Aber bei jedem Menschen ist was ganz anderes drin.
Ja.
Ne? Eigentlich muss jeder von uns dann dieses Geschenk auspacken und gucken, was ist da eigentlich drin. Und bei jedem wird es was anderes sein. Und da ist dann der Punkt, weil sonst machst du ein neues Klingelschild an die Tür, aber wohnst immer noch in derselben Wohnung quasi. Mhm. Ne? Da steht dann jetzt außen nicht mehr Macher, sondern irgendwie ein bisschen entspannterer Macher. Aber du hast immer noch dieselben Möbel, dasselbe Ding und fällt immer noch um dieselbe Zeit dasselbe Licht rein und so weiter. Ne? Mhm. Und vielleicht geht es aber darum zu gucken, okay, vielleicht muss ich meine Wohnung mal ausmisten und so und nicht nur das Klingelschild austauschen.
Mhm. Was glaubst du, wie viel hat es auch mit unserer Gesellschaft zu tun oder mit unserer Arbeitswelt oder auch vielleicht mit verschiedenen Jobs, dass Menschen halt zu dem Punkt kommen, dass sie irgendwie sagen, so geht es in meinem Leben nicht mehr weiter?
Ja, ich weiß es nicht. Ich würde mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich da jetzt eine Diagnose für die Gesellschaft stellen würde, weil da gibt es sicherlich auch Untersuchungen und so weiter, die ich nicht, weißt du, wo ich kein Experte bin. Aber meine Fantasie ist schon so ein bisschen, dass die Art, wie wir miteinander umgehen und die Art von Gesellschaften, in der wir leben, der Leistungsdruck und vor allem auch ist krass verstärkt durch Social Media, dass wir jetzt nicht nur uns Gedanken darüber machen, was denken die Leute, die bei mir in der Straße wohnen und vielleicht irgendwie bei mir in der Stadt, sondern dass wir uns Gedanken um die 30, 40, 50 oder 10.000 virtuellen Menschen machen, die uns da im Social Media Bereich folgen, die wir gar nicht kennen. Und dann schreibt jemand dort irgendwie, ja, du bist bla 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 bla. Und dann hat man, glaube ich, irgendwie, weil wir so gestrickt sind als Menschen, unser Gehirn ist noch gar nicht irgendwie im Social-Media-Zeitalter angekommen. Wir haben dann das Gefühl, ey, die stehen bei mir vor der Tür. Mhm. So. Also wenn da jetzt 10 Leute auf Twitter schreiben, ey, die XY hat jetzt aber und so, dann kann es ganz schnell dazu führen, dass die XY dann denkt, ach, Herr Jemine, die stehen jetzt gleich bei mir vor der Tür und klingeln und machen mich fertig oder ne, so. Ah, es ist wirklich bei allem Schönen, was Social Media hat, ist es wirklich auch eine Herausforderung.
Da sind wir eigentlich wieder so ein bisschen bei der Situation, wo du eben auf der Straße gewesen bist und jemand zu dir rüberschreit, nur halt jetzt quasi ins Digitale übertragen. Ne?
Ja, interessanterweise kann man das ein bisschen so übersetzen, glaube ich. Ja, und ich glaube, die Art, wie wir Menschen darauf reagieren, ist ziemlich ähnlich. Hm. So. Und ich glaube auch da, guck mal, wir fordern dann irgendwie von anderen Menschen auch im sozialen Medienraum irgendwie ständig ein, dass sie irgendwie gefälligst damit klarzukommen haben und dass sie jetzt da irgendwie, ich glaube, wir sind sehr gut im Austeilen. Sobald wir aber mal beginnen, wirklich selber einzustecken, merken wir, boah, wie krass belastend das eigentlich sein kann. Es wäre wirklich schön, wenn wir alle irgendwie mit uns selbst und mit anderen Menschen ein bisschen besser umgehen würden, weil ich glaube, wir sind alle, das habe ich eben gesagt, sehr sensible Pflänzchen. Mhm. Und come on, wie lebenswert ist denn das, wenn wir uns gegenseitig irgendwie platt machen? So, das ist, lass uns mal irgendwie Sachen platt machen, wo es sich wirklich lohnt. Ja, lass doch mal gemeinsam irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen, bessere Bezahlung für Pflegekräfte, irgendwie und so weiter und so fort, humanere Bedingungen in der Altenpflege und so weiter. Lass doch mal für solche Sachen Druck ausüben, so, what's going on? So, okay, sorry, ich schweife ab.
I feel you, ne? So, ich meine, das ist ja super viel Energie in dieser Gesellschaft drin und das merkst du ja jetzt auch in so Situationen wie jetzt der Corona-Pandemie, die uns ja seit 2 Jahren irgendwie begleitet, was ja auch eine totale Drucksituation ist am Ende so, ne? Aber wenn du sagst, irgendwie diese Energie kann man möglicherweise auch kanalisieren und in, ich sag mal, gute Dinge umwandeln, anstatt uns gegenseitig irgendwie fertig zu machen, was, glaube ich, auch ein Stück weit in der Natur von unserem Menschsein liegt. Aber wer sagt, dass man es nicht ändern kann? So, ne?
Ja, oder wer sagt nicht, vielleicht, wenn du sagst, was Schönes gerade, du sagst, es liegt vielleicht in unserer Natur als Mensch. Mhm. So, ey, ich glaube, in dem Moment, in dem wir wirklich uns mal alle gegenseitig in die Augen schauen und sagen, ey, weißt du was, wir sind zwar alle sensible Pflänzchen, aber wir sind alle auch irgendwie aggro und wir sind alle auch irgendwie voller Neid und voller Missgunst und so weiter und wir geben das jetzt einfach alle mal zu. Mhm. So, wir geben es jetzt alle mal zu. Ja, wir sind irgendwie wahnsinnig lieb und toll, aber wir sind auch krasse Arschlöcher, alle von uns. So, und jetzt gucken wir uns mal in die Augen und dann geben wir das alle zu und schon sind wir wieder alle auf einem Level und merken, wie viel wir eigentlich doch gemeinsam haben. Und dann können wir das, glaube ich, auch ein bisschen besser ausfuchsen. Und dann müssen wir das nicht mehr so verstecken und verbauen und verstecken hinter guten Argumenten und bla und so weiter und so fort, sondern ey, nee, wir sind halt einfach lost. Nee. Wir Menschen sind lost. Okay, da sind wir halt zusammen lost. Aber ja, ich weiß leider auch nicht, wie es geht. Hm. Ne?
Aber
zumindest
das ist ja
nicht
Punkt.
Im Großen, sondern vielleicht minimal Schritt für Schritt im Kleinen. Und da sind wir wieder bei Therapie, Mental Health und all diesen Dingen und weswegen das so wichtig ist. Weil, ne, wenn jeder von uns da kleine Schritte für sich selber macht, dann kann sich das auch auf die Gesellschaft auswirken. Das glaube ich ganz fest.
Das heißt, du bist ja, du gehst ja irgendwie einen Weg, von dem du nicht weißt, wie er funktioniert. Und wenn wir uns zusammentun würden, dann könnten wir uns vielleicht auch ein bisschen gegenseitig helfen, um ja, auf diesem Weg gemeinsam zu gehen. So. Okay, das wird jetzt ganz schön idealistisch. Aber ja, das bist du schuld, aber ich
sorry.
Nein, es ist völlig in Ordnung. Aber ich finde solche Gedanken ja auch total reizvoll, gerade in so Momenten, wo man schnell das Gefühl bekommen kann, dass irgendwie alle nur noch an sich selber denken in sowas wie so einer Pandemie, ne? Die am Anfang ja ganz anders war, ne? Wo am Anfang ja irgendwie ganz viel Gemeinschaft zu spüren gewesen ist und ganz viel Solidarität.
Ist das nicht interessant?
Ja, voll.
Ich habe noch keine Ahnung, was für ein Resümee wir davon am Ende ziehen können, aber ich finde einfach die Entwicklung in den letzten 2 Jahren unglaublich spannend, also wie viel das eigentlich aussagt über unsere Gesellschaft hier und im Vergleich zu anderen und aber dann doch über uns Menschen allgemein und so weiter. Ich finde das unglaublich spannend, aber halt leider auch, ja, ich würde mir wünschen, man hätte nicht so eine, ne, man hätte nicht so eine Extremsituation und auch so viele Menschen, die wahnsinnig darunter leiden, ja, gebraucht, so.
Absolut. Und wenn wir das jetzt schon haben und es ist so, wie es ist und es leiden und sterben Menschen, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass wir gesamtgesellschaftlich irgendwas daraus mitnehmen, um ja irgendwie andere Probleme zu lösen, von denen es ja genug gibt, oder um besser miteinander klarzukommen. So.
Voll.
Bevor wir jetzt hier die ganz großen Probleme versuchen zu lösen, würde ich sagen, wir widmen uns jetzt mal kleineren Problemen und spielen das vom Pferd, ja, unser Wahr- oder Falschspiel.
Sehr gut.
Dein Job ist relativ einfach und gleichzeitig schwierig, weil du kriegst jetzt 3 Geschichten um die Ohren gehauen. Davon ist aber definitiv eine falsch erstunken und erlogen, und dein Job ist es herauszufinden, welche das ist.
Okay.
Und die Geschichten haben irgendwas mit dir zu tun. Was genau, weiß ich auch nicht, aber Martin Grinner aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion, der wird uns das jetzt erklären.
Ich habe immer mehr gemerkt, dass diese Suche nach Glück und dieses Hoffen auf Glück hinter der nächsten Ecke mich immer unglücklicher gemacht hat. Und deswegen habe ich irgendwann den Stecker gezogen.
Du, lieber Michael, hast dein Glück inzwischen ja hoffentlich gefunden. Das Glück zu finden ist allerdings immer nur der erste Schritt. Denn wer es einmal hat, der möchte es natürlich auch behalten. Und eine, naja, mehr oder weniger sinnvolle Möglichkeit, da Vorsorge zu betreiben, ist das Glück versichern. In den Geschichten vom Pferd geht es deswegen heute um 3 abgefahrene Glücksversicherungen. Der Witz ist allerdings, nur 2 der Stories, die jetzt kommen, sind tatsächlich wahr. Eine habe ich mir aber ausgedacht. Und du musst jetzt rausfinden, welche Geschichte ist die vom Pferd?
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Glücksversicherung, whatever that means.
Ich bin voll an Bord. Ich bin voll an Bord. Das Intro hat mich gecatcht. Let's go.
Okay, pass auf. Dann kommt jetzt hier gleich die erste Geschichte. Und wir philosophieren später darüber, was denn eigentlich Glück ist.
Jawohl.
Geht da einfach mal selber durch. Das ist Geschichte Nummer 1.
Die erste Versicherung braucht man eigentlich nicht, um sein Glück zu behalten. Sie ist eher dann nötig, wenn man mal ungewöhnliches Glück hat. Und um das zu verstehen, müssen wir erstmal ins Grüne. Hier ist gerade eine kleine Gruppe unterwegs. In der Mitte ist ein Mann, so um die 30. Er trägt ein helles Poloshirt, weiße Hose, weiße Baseballkappe auf dem Kopf. Und in der Hand hält er einen Schläger. Ja, ganz genau, einen Golfschläger. Und dieser Mann erlebt gleich das ultimative Golferglück. Er macht den ersten Abschlag am 3. Loch. Er platziert dafür seinen Ball vor sich im Rasen, visiert das Ziel an, macht ein paar Probeschwünge, geht dann in Stellung und zieht dann voll durch. Der Ball fliegt und fliegt und fliegt, landet im Grün, rollt noch ein paar Meter und dann zack. Landet er direkt im Loch. Hole in one nennen Golfer so einen Treffer mit einem einzigen Schlag. Und das ist natürlich erstmal eine Riesensensation, klar.
That's awesome.
Das Dumme ist nur, im Clubhaus wird so viel Glück dann unter Umständen schweineteuer. Es gibt nämlich ein uraltes Golfergesetz und das besagt, wer ein Hole in one hinlegt, der muss danach eine Runde zahlen. Für alle, die mit ihm anstoßen wollen. Und weil der Shampoos im Golfclub nicht gerade billig ist, kann das schon mal ins Geld gehen. Bei einem großen deutschen Versicherungsunternehmen, kann man sich aber gegen so einen Glücksfall absichern. Für einen Beitrag von 76 Euro übernimmt der Versicherer die Ehrenschulden bis zu 1000 Euro pro Jahr, damit das Glück einen nicht ruiniert.
Nee, das glaube ich nicht.
Jetzt müsste man noch wissen, ob 76 Euro im Jahr oder im Monat. Ja, wahrscheinlich im Jahr, ne? Sonst,
ja, im Jahr, glaube ich, hat er gesagt.
Ne? Ja, hat er es gesagt? Okay. Ja, mein Gott. Wir sind ja eine Gesellschaft der Versicherten und es gibt, glaube ich, so ziemlich alles, was man, also es gibt wahrscheinlich nichts, was man nicht versichern kann, außer es ist zu teuer, aber ja. Aber was macht die Geschichte? Ich höre mal auf zu reden, was macht die Geschichte mit dir?
Also ich glaube, da ist was faul, weil ich halte den Betrag von 1000 Euro für Quatsch. Für 76 Euro im Jahr. Weil ich überlege mir nämlich zum Beispiel so eine Haftpflicht für irgendwie 90 Euro im Jahr. Da ist die Versicherungssumme dann bis zu 30 Millionen.
Ja, stimmt.
Oder irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, und wenn ich irgendwie
76 Euro im Jahr zahle und dann irgendwie 1000 Euro kriege irgendwie, das ist ja wie und wenn ich im Golfclub bin, also vielleicht ist das jetzt auch ein krasses Vorurteil, aber ich glaube, wenn ich im Golfclub bin, dann versichere ich mich nicht auf 1000 Euro. Und weil dann schmeiße ich die 1000 Euro mal so auf den Tisch wahrscheinlich, wenn ich im Golfclub bin.
Ich finde die Argumentation echt ganz gut. Es ist immer so eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Ne? Ich bin jetzt kein Golfspieler. Es ist die Frage, wie häufig kommt sowas vor? Also wie häufig, also wie gut musst du sein, dass häufiger du so ein Hole-in-One-Ding hinlegst? So? Weil ich hätte jetzt gedacht, es passiert relativ selten. Und wenn es relativ selten passiert, dann finde ich auch 76 Euro für 1000 Euro echt eine Witznummer. Wenn das jetzt irgendwie alle 2 Monate passiert, so, dann ist das natürlich irgendwie eine andere Geschichte.
Also ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber ich würde gerne irgendwie 2 und 3 auch noch hören und vielleicht muss ich meine Meinung ja revidieren.
Absolut. Ja, es war jetzt eher so eine Bauchgefühl-Abfrage. Du darfst dich ganz entspannt am Ende entscheiden. Genau, du kannst dir erstmal alle Geschichten anhören. Und das hier ist die zweite.
In der zweiten Geschichte Kompliment. Geht es um große Gefühlsäußerungen. Also Glücksgefühle natürlich. Und die Hauptrolle in dieser Geschichte spielt eine Frau, die Hauptrollen ehrlich gesagt gewöhnt ist.
I'm with Terry now. He doesn't make me cry.
Die Schauspielerin Julia Roberts. Und dass diese Frau auch mal weinen, schreien, böse gucken kann, das wissen wir. Wir haben ja alle Pretty Woman und Erin Brockovich und Ocean's 11 gesehen. Den bleibendsten Eindruck bei den Zuschauern hat sie aber von Anfang an mit einem anderen Gesichtsausdruck hinterlassen. Mit ihrem absolut mitreißenden Lachen. Das war, wie gesagt, von Anfang an ihr Markenzeichen. Und das weiß sie offensichtlich auch selber. Denn genau dieses Lachen und auch das typische breite Julia Roberts Grinsen, das hat die Frau versichert. Doch, ganz im Ernst. Dass Chirurgen ihre Hände versichern lassen und Fußballer ihre Beine und Opernsänger ihre Stimme, das kennt man ja. Aber Julia Roberts ist gegen den Verlust ihres Lächelns abgesichert. Wie viel sie dafür jedes Jahr hinlegen muss, das weiß kein Mensch. Aber sollte es ihr irgendwann mal vergehen, und wir wollen jetzt mal nicht so pietätlos sein, uns vorzustellen, wie das gehen könnte, dann bekommt sie schlappe 21,9 Millionen Dollar. Ob sie sich darüber allerdings freuen kann und wenn ja, wie sie das dann zum Ausdruck bringen möchte, das weiß auch wieder kein Mensch.
Wirklich, meinst du es ernst?
Und ob Julia Roberts wirklich noch 21 Millionen Dollar braucht, ist auch so eine Frage. Aber naja, gut, das ist eine andere.
Haben oder nicht haben, ne? Das ist so,
ja, mitnehmen.
Das ist ein kleines neues Haus halt irgendwo.
Wären wir wieder beim Thema Glück, ne? Was am Ende Glück ist. So, ne? Für die einen Menschen können 21 Millionen Dollar durchaus Glück sein, für die anderen vielleicht auch nicht. Bauchgefühlmäßig, macht die Geschichte irgendwas mit dir?
Also, das stimmt 100%.
Wirklich, ja?
Ja, da bin ich mir 100%, also klar, 100%, I don't know. Aber ich bin mir so sicher, wie man sich nur sein kann. Das stimmt unbedingt, weil es ist wirklich so, ne, du kannst ja echt in Amerika oder auch in anderen Dinge versichern lassen, dass Julia Roberts, dass irgendein richtig nicer Versicherungsmensch das gesagt hat, ey, pass mal auf, ich habe das Ding für dich. Was ist dein größtes Asset? Weiß ich nicht, meine Schauspielkunst? Nein, denk noch ein Stückchen nach. Weiß ich nicht, ja irgendwie mein Charme? Nein, nein, nein. Und dann irgendwie so, das versichern wir jetzt. Ich sehe das vor mir, das muss so stattgefunden haben. Es wäre schade, wenn es nicht so wäre. Also da würde ich sagen, Da würde ich sagen, es stimmt.
Hör mal, um es komplett zu machen, noch die dritte Geschichte. Und,
jawohl.
Dann geht es um nicht weniger als Ruhm und Ehre. Ne? Ja.
Okay, let's go.
Und für die dritte Geschichte reisen wir jetzt an einen absoluten Sehnsuchtsort, der viele Leute wahrscheinlich von ganz alleine schon mal glücklich machen würde. Auf die Kokosinseln. Die Kokosinseln sind ein kleines Atoll aus insgesamt 27 einzelnen Inseln mitten im Indischen Ozean. Nach Sumatra müsste man so um die 1000 Kilometer schwimmen, bis zur australischen Küste sind es etwa 2000 Kilometer. Und die Kokosinseln sind ein absolutes Paradies. Weißer Sand, sanfte Wellen, türkises Wasser und überall wachsen diese saftig grünen Palmen ins Meer. Also, da kann man schon mal glücklich sein. Jetzt fragt sich allerdings, was will man an so einem Ort denn eigentlich versichern?
Manchmal ist es für mich schwer zu glauben, dass das hier schön sein soll. Ich habe es schließlich ständig vor Augen.
Sagt Ari Kaurangi. Er wird seit 30 Jahren regelmäßig immer wieder zum Präsidenten der Kleinstrepublik Cocos Islands gewählt. Und er meint, der größte Haken für die rund 600 Einwohner ist die Wirtschaft. Jahrhundertelang waren Fisch, Bananen, Papayas und natürlich die Kokosnüsse die Haupteinnahmequelle. Aber
Mitte der 90er Jahre gab es einen wirtschaftlichen Einbruch. Es gab keinerlei Arbeit. Für mich auch nicht.
Inzwischen hat sich die Lage wieder einigermaßen erholt. Allerdings so richtig sicher fühlt sich Ari Kaurangi erst seit 2003. Da hat er nämlich den Deal seines Lebens abgeschlossen. Er hat die Internetdomain der Kokosinseln, also .cc, das ist das, was in Deutschland .de oder in der Schweiz .ch am Ende der Internetadresse ist, die hat er an einen amerikanischen Radiosender verkauft. Und mit diesem Geld hat er bei einem australischen Versicherer eine Glückspolice abgeschlossen. Wenn die Wirtschaft der Kokosinseln noch einmal innerhalb von 3 Jahren um mehr als 30% fällt, dann bekommt die Gemeinschaft einfach den Fehlbetrag in die Mini-Staatskasse überwiesen. Und seither sind er und seine Mitinsulaner wieder glücklich.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Ui, da sind ja so viele Details drin, dass ich fast irgendwie das Gefühl habe, die kann er nicht erfunden haben, aber der Martin, der kann einiges. Insofern,
ich wollte gerade sagen, erstmal ein Riesenkompliment an den Menschen, der das da zusammenbaut. Das ist ja also mega, ey. Richtig cool.
Das ist der Martin. Wir haben so ein Team von Menschen, die da recherchieren und einmal natürlich diese abgefahrenen Geschichten, die es ja dann auch in der Realität gibt. Also zwei davon, die stimmen ja auf jeden Fall. Ne? Erstmal herausfindet und die dann auch hübsch vertont. Aber auch das Ausdenken von so einer Geschichte stelle ich mir nicht so ganz so trivial vor.
Voll. Also Hammer. Also ich würde auch sagen, ich glaube, das ist wahr. Und die Internetdomain war es nachher für mich, weil ich weiß, dass DO, ja, ne, die ja sehr viel für so Piracy-Seiten genutzt wird, dass das zum Beispiel von den Tonga-Inseln kommt, .co, und die Tonga-Inseln stellen lauteren Sachen irgendwie gerne zur Verfügung. Deswegen glaube ich, dass so Kleinststaaten ihre Internetdomains verkaufen, dass das ein richtiges Ding ist. Und ich weiß nicht, ey. Also da sind irgendwie ein paar, also ich, irgendwie grundsätzlich ist die Story sehr glaubhaft, eben weil sich um, aber ich habe auch von den Kokos Islands noch nie was gehört irgendwie.
Nee, ich auch nicht so richtig. Ne? Ich muss auch irgendwie an Videospiele denken, irgendwie Pokémon oder so. Gibt es da nicht Coco Islands oder sowas? Oder
ehrlich?
Was, Zelda?
Ah, ich weiß nicht. Coco, okay. Boah, krass. Okay, ich bin hin und her gerissen zwischen der ersten und der dritten als unwahr. Vielleicht aus Sympathie für den kleinen Südseestaat wünsche ich mir, dass diese schöne romantische Geschichte wahr ist und dass dieser hedonistische Champagner-Move für 1000 Euro irgendwie nicht wahr ist. Und deswegen würde ich dabei bleiben. Aber wahrscheinlich irre ich mich und dann, ich irre mich wahrscheinlich. Aber egal, ich bleib dabei. Champagner ist nicht wahr.
Es ist ja nie verkehrt, seinem ersten Bauchgefühl zu folgen. So, dann kannst du immerhin sagen, ich bin bei mir geblieben und so. Ne? das hier ist
keeping
das.
It real, ja.
Genau, das ist das, was Martin dazu sagt. Hier ist die Auflösung.
So, die Auflösung. In der ersten Geschichte ging es ums Golfen. und darum, dass man bei einem Hole-in-One die Golfergemeinde auf Kosten einer Versicherung zum Drink einladen darf. Diese Geschichte stimmt, denn gegen dieses Glück kann man sich versichern. Das Gleiche gilt für die zweite Geschichte, denn Julia Roberts hat tatsächlich eine Police für ihr markantes, breites Lächeln abgeschlossen. Erfunden war dagegen die dritte Geschichte, denn die Kokosinseln gibt es zwar wirklich und die Bilder, die man von dort sehen kann, sehen auch wirklich umwerfend aus, aber die Inseln sind kein eigener Staat, sie gehören nämlich zu Australien. Und wenn es mit der Wirtschaft dort den Bach runtergeht, na, dann müssen sich die 600 Einwohner eben in Canberra melden.
Dann entschuldige ich mich jetzt erstmal bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Coco Island, dass ich sie irgendwo in ein Videospiel verfrachtet habe. Das ist, aber gut, hey.
Wahnsinn, ja, okay, alright. Aber hey, also, ja, mein lieber Scholli, ey, gut gemacht, weil vor allem, also ich meine, ich bin ja kompletter Pfosten, aber selbst die O-Töne in diesem Ding. Ja. Also ich war mal auf den Tonga-Inseln und es klang tatsächlich so, als ob da jemand in einer Sprache, die in der Südsee verortet sein könnte, spricht. Hm. Also das war so gut umgesetzt, ey.
Ja, ich finde auch. Ja, absolut, absolut. Und immerhin können wir zwei Geschichten mitnehmen, die wir dann vielleicht weitererzählen können. Mit Ruhm und Ehre wird es halt nichts, aber ich hoffe, dass du, ich meine, du hast ja genug Ruhm und Ehre in deinem Leben schon gehabt, dass du die noch irgendwo portioniert in deinem Hirn irgendwo hast und abrufen kannst. So.
Weißt du was? Hm. Ich bin gegen solche Moves, ich bin gegen so ein Verlieren in so einem Ding einfach versichert. Das ist okay, ich bekomme jetzt
eine Glückspolice, ja.
Ich bekomme jetzt meinen Verlust irgendwie wieder ausgeglichen. Das ist mein Brutto-Ehre-Produkt wird jetzt einfach wieder aufgefüllt.
Brutto-Sozialglück, das gibt es auch irgendwo in Bhutan oder sowas, glaube ich.
In Bhutan, ja. Bhutan wird es gemessen, ja, finde ich, abgefahren.
Ja. Ja. Aber ne, bevor wir jetzt irgendwie noch einsteigen in die Frage, was ist Glück und was ist nicht Glück, vielleicht sparen wir uns das an der Stelle auch mit dem Blick auf den Wecker. Aber was ich ganz gerne noch mit dir klären wollen würde, ist das, was quasi nachdem passiert ist, nachdem du in die Einzimmerwohnung gezogen bist, als du angefangen hast, mit dir an dir zu arbeiten. Also du hast dich mit dir auseinandergesetzt und hast herausgefunden, dass mit sich selber auseinandersetzen eine wichtige Sache ist und hast angefangen, diese Dinge zu machen, die du ganz am Anfang beschrieben hast, ne? Also den Podcast, du bist auf Insta aktiv, du bist systemischer Coach geworden, richtig?
Genau.
Und hast Bücher geschrieben, ne? Wie ist das, jawohl, wie ist das alles passiert?
Das ist wirklich dadurch passiert, dass ich selber irgendwie ein paar Jahre wirklich intensiv durch diese Nummer durchgegangen bin. Mhm. Dass ich wirklich versucht habe, so gut wie möglich bei mir selber zu gucken und zu arbeiten und zu schauen und wirklich das, was ich all die Jahre vernachlässigt habe, zu machen. Und natürlich bin ich damit immer noch nicht fertig, aber irgendwie ist bei mir das Gleiche passiert wie bei der Rapmusik. Ich wollte ja schon auch ganz früh irgendwie immer Psychologe werden, mich hat das schon immer interessiert. Ich habe auch mal so ein bisschen rein studiert in Psychologie und Soziologie. Mhm. Das heißt, es hat mich eh schon immer fasziniert. Und bei der Musik war es ähnlich, es war nämlich so, ey, da kommt was, was mein Leben so wahnsinnig prägt und verändert und bereichert. Und ich möchte das irgendwie mit anderen Menschen teilen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kenne mindestens 25 Leute, denen diese Methoden oder diese Techniken oder diese Sachen, diese Erfahrungen auch so helfen würden. Ich will mich aber nicht hinstellen und sagen, hey, du musst jetzt mal und so, sondern ich möchte das lernen. Ich möchte lernen, wie dieses Coaching funktioniert. Ich möchte es seriös lernen. Deswegen habe ich an der Uni Köln zum Beispiel meine Ausbildung gemacht. Mhm. Ich möchte einfach irgendwie diese Tools zur Verfügung haben. Also A, weil es mich einfach wahnsinnig interessiert, weil mich das fasziniert. Und B, weil ich dann vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit habe, auch mit anderen Menschen zu arbeiten, das weiterzugeben und andere Menschen irgendwie dabei zu unterstützen, auch sich solche Fragen zu stellen, ne? Und dann auch vielleicht Antworten zu finden. Genau, und deswegen habe ich mittlerweile mehrere Ausbildungen gemacht und habe dann angefangen, wirklich so ganz ins Blaue hinein mal irgendwie ein paar Workshops zu geben. Am Anfang halt nur irgendwie mit 8 Personen und irgendwie so, ne, auf engem Raum und so, aber einfach, um mal irgendwie anzufangen. Mhm. Und daraus hat sich das halt entwickelt, dass ich meinen Podcast gestartet habe und durch den Podcast dann 2018 mein erstes Buch veröffentlicht habe. Und jetzt läuft der Podcast seit fast 4 Jahren und jetzt kommt mein zweites Buch. Also es hat sich wirklich daraus entwickelt, wie viel mir das selber in meinem Leben geholfen hat, dass ich gesagt habe, okay, ich lerne es jetzt und ich versuche das mit anderen Menschen zu teilen, ja.
Was teilst du dann genau? Also was passiert zum Beispiel in den Büchern, die du geschrieben hast, auch wenn du jetzt sagst, es kommt gerade was Neues von dir raus, wenn ich es richtig verstanden habe?
Das sind ja ganz unterschiedliche Ebenen. Mhm. Denn wenn ich einen Podcast mache, dann kann ich natürlich nur irgendwie Wissen oder was heißt Wissen in Anführungsstrichen oder Methoden teilen oder irgendwie Ideen oder Ansätze. Wobei mir da auch immer ganz wichtig ist zu sagen so, ey, ich praktiziere das selber, ich bin da selber drin, ich mache selber damit Erfahrungen, probiere das aus, guck, ob das für dich funktioniert. Ne? Mhm. Aber ich teile dann halt irgendwie verschiedene Ideen, Ansätze, Erfahrungen mit den Leuten und hoffe, dass für die Leute was dabei ist. Ganz anders ist es, wenn ich halt wirklich Workshops mit den Leuten mache. Da haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren natürlich auch sehr, sehr viel online gemacht, was erstaunlicherweise gut funktioniert hat. Mhm. Also wir haben wirklich so eine Community geschafft, zu etablieren von Leuten, die auf diesem Weg sind und bei sich ein bisschen gucken wollen und manchmal ganz niedrigschwellig, einfach so mit einfachen Übungen. Manchmal gehen wir aber auch ganz schön ans Eingemachte. Mhm. Und das ist natürlich viel persönlicher, weil da bin ich live dabei, begleite die Leute. Es gibt dann irgendwie 1:1 Coachings oder Gruppenaustausch und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz andere Ebene. Und beim Buch ist es nochmal eine andere Ebene. Da habe ich mir jeweils ein ganz bestimmtes Thema rausgesucht. Beim ersten Buch war es 5 einfache Dinge, die jeder Mensch machen kann, um, egal wie hektisch der Alltag ist, egal wie wenig oder viel Zeit man hat, egal wie viel Hemmungen man hat, 5 ganz einfache Dinge, die jeder und jede in den Alltag integrieren kann, um ein bisschen mehr Ruhe, Achtsamkeit zu erfahren. Mhm. Ja?
Also was ganz Praktisches quasi.
Das ist mir auch total wichtig. So, ne? Also so, das muss halt einfach auch machbar sein und umsetzbar sein. Darum geht es in dem ersten Buch. Das heißt die 4O+X-Methode. Stell dir vor, du wachst auf, heißt das Buch. So, und in einem neuen Buch geht es um eins meiner absoluten Herzensthemen, und zwar um Fragen. Mhm. Und das Buch heißt 199 Fragen an dich selbst.
Oh, das sind viele.
Ja, das ist unterteilt in 14 einzelne Workshops, wo du halt zu so übergeordneten Themen, zum Beispiel Partnerschaft und Freundschaft oder Beziehung zu Geld oder Job oder auch Selbstfindung, wo du halt so kleine Workshops machen kannst, wo du anhand von ganz spezifisch ausgewählten Fragen, die auch eine gewisse Reihenfolge verfolgen, wie so eine Art Mini-Workshop machen kannst mit dir selbst und anhand dieser Fragen wie so eine Art begleitetes Selbstcoaching machen kannst, um vielleicht ein paar Antworten zu finden zu diesen Themenbereichen, die bisher nur in dir geschlummert haben, die du dadurch freilegen kannst.
Das heißt, du machst dich selber überflüssig mit dem Buch.
Ey, was? Das wäre doch super. Was gäbe es Schöneres?
Welche Rolle spielt gerade noch Musik in deinem Leben, beziehungsweise welche Rolle spielt wieder Musik in deinem Leben? Weil du hast eben gesagt, du hast es zwischenzeitlich quasi an den Nagel gehängt, mehr oder weniger. Hast gesagt, ich gehe auf Hold und ich weiß noch nicht genau, wann es weitergeht. Es ist weitergegangen. Ich erinnere mich auf jeden Fall an dein letztes Album, Die Farbe von Wasser, ein Album, was ich sehr gerne gehört habe.
Dankeschön.
Das heißt, Musik ist auf jeden Fall noch zentraler Bestandteil nach wie vor deines Lebens.
Voll, zum Glück wieder geworden.
Ja.
Weil das ist nämlich vielleicht eine der größten, also eine der schönsten Sachen, die dieser ganze Weg gebracht hat, ist, dass ich nach ein paar Jahren einfach wirklich sagen konnte, weißt du, der Druck ist ein bisschen raus und ich habe einfach Freude am Mucke machen. Und mein Problem war noch nie das Musik machen, mein Problem war immer das Musik verkaufen. Mhm. Aber jetzt bin ich auch wieder, jetzt ist mir egal, jetzt kann ich auch wieder irgendwie rausgehen und das machen und es geht gar nicht ums Verkaufen, sondern es geht irgendwie ums Teilen und um die Freude und dann habe ich wieder Musik gemacht. Also ich mache Coaching 100% und ich mache Musik 100%. Und ich bin dabei, auch wieder ein neues Album zu machen. Wenn alles klappt, kommt es nächstes Jahr, also 2022 raus. Mhm. Und ich schreibe Songs, ich bin im Studio, ich mache das und ich mache das vor allem, glaube ich, mit mehr Freude und mehr Lockerheit als jemals zuvor.
Und bei dir ist der Traum des kleinen Michael vom Rapper-Dasein also nach wie vor aktiv, ja?
Voll. Und jetzt kann ich ihn endlich richtig genießen.
Auch wenn Plan B jetzt sich da so ein bisschen mit reingeschlichen hat. Das ist ja irgendwie ganz witzig, ne?
Ja, keine Ahnung. Ich habe da, glaube ich, das große Glück, dass ich relativ früh wusste irgendwie, worauf ich Bock habe und dann auch irgendwie die Möglichkeit hatte, dabei zu bleiben. So, das, ja, da bin ich echt froh.
199 Fragen an dich selbst, richtig?
Genau, dankeschön.
Sehr gut. Ist dein neues Buch, was schon draußen ist oder kommt?
Erscheinungsdatum ist der 14. Dezember.
Okay, dauert also noch ein bisschen, aber auch nicht mehr allzu lang. Und musikmäßig, nächstes Jahr kommt wahrscheinlich irgendwann ein neues Album, hast du gesagt.
Genau, ja.
Dann herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Das hat mir große Freude gemacht.
Vielen, vielen Dank. Unbekannterweise für die Einladung quasi, für die anonyme Einladung. Vielen Dank an dein Team für die Einladung.
Ich weiß nicht genau, aber ich bedanke mich auch. Wenn du das nächste Album raus hast, dann treffen wir uns vielleicht einfach nochmal und ich rate nochmal, wer du bist. Das wird toll.
Perfekt. Ey, ich danke dir auch für das coole Gespräch, die coolen Fragen. Ey, super, große Freude.
Sehr gerne. Alles Gute dir. Tschüss, mach's gut.
Ja, Mann. Dir auch. Ciao, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.